Ich lese aus dem ersten Buch Samuel, im ersten Kapitel, die 28 Verse. Es war ein Mann von Ramathaim, Zophim, im Gebirge Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elios, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen, die eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging jährlich hinauf in seiner Stadt, von seiner Stadt, um anzubeten und den Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber Hanna gab er ein Stück, traurig, denn er hatte Hanna lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und so ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzogen zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hanna und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf seinem Stuhl im Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr, gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang, und er soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hanna redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, und ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken, und sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hanna aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Herzeleid so lange geredet. Eli antwortete und sprach: Geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf, und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen beim Heim nach Rama. Und Elkana erkannte Hanna, seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Und Hanna ward schwanger, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie: Ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und als der Mann Elkana hinaufzog mit seinem ganzen Hause, um das jährliche Opfer dem Herrn zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen, zog Hanna nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann: Wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Ihr Mann Elkana sprach zu ihr: So tu, wie es dir gefällt. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast, der Herr aber bestätige, was er geredet hat. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo. Dazu einen dreijährigen Stier, einen Scheffel Mehl und einen Krug Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Knabe war aber noch jung, und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet habe. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Amen. Worte der Heiligen Schrift.
Wer von euch ist Fußballfan? Keiner? Das glaube ich nicht. Ja, die ersten outen sich. Wir hatten Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Also ich selber bin eigentlich gar kein Fußballfan, aber wenn es an die WM geht, dann fiebere ich doch so ein bisschen mit. Und wir hatten uns ja große Hoffnungen gemacht auf unsere deutsche Mannschaft und dachten, jetzt geht's los und ja, mal gucken, ob sie Weltmeister werden, aber wenigstens so Vize oder ja, die Endrunde sollten sie schon erreichen. Viele hatten sich das gewünscht. Diese Wünsche sind leider unerfüllt geblieben. Sie sind schon in der Vorrunde ausgeschieden und das war doch irgendwie bitter, oder? Wir haben doch alle geschluckt. Wir konnten es nicht beeinflussen. Es blieb ein unerfüllter Wunsch, aber wir leben mit ihm. Wir haben eben diesen Text von Hannah gelesen und ich denke, viele von uns oder die meisten werden die Geschichte noch aus dem Kindergottesdienst, aus der Sonntagsschule kennen. Und man hat sicherlich auch ganz viele Assoziationen zu dieser Geschichte. Meine persönliche Überschrift zu diesem Text heißt »Mit unerfüllten Wünschen leben«. Es geht um Wünsche, die nicht oder zumindest noch nicht erfüllt werden. Kennt ihr solche Wünsche? Der Wunsch nach mehr Gesundheit, mehr Geld, mehr Kraft für eine unverständliche Lebensführung oder der Wunsch, dass der Ehepartner sich doch endlich mal ändern möge. Vielleicht wünschst du dir auch, dass diese Gemeinde endlich mal wieder so wird, wie du sie mal kennengelernt hast. Es gibt viele Wünsche. Aber selbst der Wunsch, den Hannah, die zweite Frau von Elkana, vor über 3000 Jahren hatte, haben viele Frauen heute noch genauso. Sie wünschen sich sehnlichst ein Kind und können es aus unterschiedlichen Gründen nicht bekommen. Dass Hannah keine Kinder bekommen konnte, das war nicht nur für sie persönlich schmerzhaft, sondern es hatte geradezu lebenszerstörerische Wirkung. Denn in der damaligen Gesellschaft galt Kinderlosigkeit als Schande und man wurde deswegen sozial ausgegrenzt. Gott hatte den Juden gesagt, dass es für jede Mutter ein Segen sei, Kinder zu bekommen. Und daraus schloss man dann, dass es ein Fluch sei, den Gott der Mutter auferlegt hatte, wenn sie nicht schwanger werden konnte. Ja, und Hormontherapie, künstliche Befruchtung und dergleichen waren natürlich damals noch überhaupt gar kein Thema. Und so war man seinem Schicksal ausgeliefert. Das heißt, genau genommen war eigentlich nur die Frau ihrem Schicksal ausgeliefert. Elkana, der hatte noch eine andere Möglichkeit. Der nahm sich einfach eine zweite Frau, die ihm dann seinen Wunsch nach Söhnen und Töchtern erfüllen konnte. Und das, obwohl Gott in seinem Gesetz die Bigamie eindeutig missbilligt hatte. Dennoch, Elkana liebte seine Frau wirklich von Herzen. Und immer, wenn es an der Zeit war zu opfern, gab er seiner Hannah doppelt so viel Fleisch mit wie Peninna. Aber diese Liebe, die war ihm nicht genug. Hannah dagegen musste die Liebe ihres Mannes genug sein. Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Fragte Elkana sie. Tja, was soll sie nun darauf antworten? Hier sehen wir ein recht typisches Beispiel von Kommunikation zwischen Mann und Frau. Natürlich liebt sie ihren Mann. Er ist ja schließlich derjenige, dem sie einen Sohn schenken möchte. Aber sie muss auch die Kränkungen und die Eifersucht wegen des größeren Teils an Opferfleisch von Peninna ertragen. Sie muss mit einem gebrochenen Selbstwertgefühl weiterleben und mit dem Unverständnis über die Ursache ihrer Kinderlosigkeit. Mit dem Gefühl, von Gott weniger geliebt zu sein als Peninna. Elkana sah das Ganze nicht so tragisch. Er hatte ja noch eine zweite Frau. Sicherlich war seine Frage an Hanna gut gemeint. Und doch muss dieser recht sachliche Satz sie tief verletzt haben, weil ihr Mann ihre Not nicht wirklich verstehen und nachempfinden konnte. Was macht Hanna nun mit ihrem unerfüllten Wunsch, mit ihrem Schmerz? Zieht sie sich zurück und verfällt in Selbstmitleid? Plant sie Rachefeldzüge gegen ihre Nebenbuhlerin Peninna oder hält sie etwa Vortragsreisen über ihre Problematik? Lässt sie ihre ganze Wut und Enttäuschung an ihrem Mann aus? Nein, sie tut etwas ganz anderes. Silo heißt der Ort, so etwa 24 Kilometer von ihrer Heimatstadt Rama entfernt, an dem Josua die Stiftshütte errichtet hatte. Dorthin sollten die Juden, für die der Weg nach Jerusalem zu weit war, 3-mal im Jahr zu den religiösen Festen hinkommen, um Gott Opfer darzubringen. Dort reiste Elkana regelmäßig mit seinen beiden Frauen hin. Für Hanna war dies immer ein ganz besonders schwerer Weg. Denn jedes Mal, wenn sie nach Silo hinaufzogen, bekam sie die volle Breitseite von Peninna zu spüren, die es genoss, sie immer und immer wieder daran zu erinnern, dass sie kinderlos ist. Der Anlass hierfür war auch klar. Peninna bekam von ihrem Mann im Verhältnis weniger Opferfleisch als Hanna. Und wir wissen, dass Menschen so sind. Dass wir dann, wenn wir uns um eine Stufe niedriger gesetzt fühlen als der andere, versuchen, ihn auf unsere Stufe mit hinunterzuziehen. Anders können wir diesen Zustand nämlich kaum ertragen. Peninna macht Hanna klar, dass es für sie keinen Grund gibt, sich über das Mehr an Opferfleisch zu freuen. Denn sie hat ein weitaus größeres Problem, das Peninna nun wirklich nicht hat. Schade, dass Peninna hier keine andere Art der Konfliktlösung findet. Bei diesem einen Mal, von dem uns hier berichtet wird, scheint sie ganz besonders deprimiert und verbittert zu sein. Sie mag nicht einmal etwas essen. Und dann ergreift sie die Gelegenheit. Sie macht aus ihrem Schmerz keine Szene, sondern ein Gebet. Sie kniet sich am Heiligtum nieder und schüttet Gott ihr ganzes Herz aus. Sie weint und schreit dabei, aber nicht so laut, wie es etwa die Klageweiber damals taten, sondern wir lesen, dass sie lautlos betete, nur ihre Lippen bewegten sich. Herr, sieh an das Elend deiner Magd. Wahrscheinlich hatte sie dieses Gebet schon unzählige Male vorher gesprochen. Und Gott hatte ihre Bitte nie erhört. Ihr Wunsch war unerfüllt geblieben. Trotzdem sucht sie immer wieder die Beziehung zu Gott. Sie weiß, dass nur er helfen kann. Und sie betet bei diesem Mal vielleicht inbrünstiger denn je. Es geht ihr diesmal wirklich schlecht und ihr Anliegen ist ihr auch dieses Mal wieder bitter ernst. Und so setzt sie noch einen drauf. Gott soll sehen, dass ihre Motive nicht egoistisch sind, dass sie nicht nur etwas von Gott erbittet, sondern sie möchte auch etwas dafür tun. Und so legt sie ein Gelübde ab. Wenn Gott ihr Gebet erhören würde, dann will sie diesen Sohn nicht für sich behalten, sondern sie möchte ihn Gott weihen. Dieses Kind soll ganz im Dienst für Gott stehen, aus Dankbarkeit. Als Zeichen für dieses Gelübde sollen diesem Sohn die Haare niemals geschoren werden. Hier handelt es sich um das gleiche Gelübde, das auch Simsons Eltern auf sich nahmen, als sie ihren Sohn unter ganz ähnlichen Umständen Gott weihten. Hannah ist ihre Bitte wirklich ernst und sie ist bereit, Gott für die Erhörung ihrer Bitte Ehre zu erweisen. So saß sie da, ganz in sich versunken und betete. Ihr ganzer Körperausdruck muss schmerzverzerrt und auffällig gewesen sein, denn der Priester Eli wird auf sie aufmerksam. Für ihn machte solche Art des Gebets keinen Sinn. Seiner Meinung nach musste da Alkohol im Spiel sein. Betrunkene im Heiligtum Gottes, das kann ja nicht sein. Und er erteilt ihr einen Verweis. Nein, sagt Hannah, ich bin nicht betrunken. Ich bin nur von Traurigkeit, Frust und Verzweiflung übermannt. Und deswegen habe ich Gott mein ganzes Herz ausgeschüttet. Da begreift Eli ihre Lage schlagartig. Er war so mit Gott verbunden, dass er für sich wusste, ich bin jetzt berechtigt, dieser Frau die Erfüllung ihrer Bitte von Gott zuzusagen. Das ist echte Vollmacht. Gott schuf hier durch seinen Geist eine Verbindung zwischen den beiden Betern Eli und Hannah. Und so kann Gott dieses Loch, das da an Hannah ist, mit Segen füllen. Wer würde sich nicht wünschen, mit solch einer Vollmacht ausgestattet zu sein, den Blick für Menschen zu haben und ihnen das sagen zu können, was sie in diesem Moment brauchen? Vielleicht sollten wir uns viel mehr darauf einlassen, diese Vollmacht auch für uns in Anspruch zu nehmen und wirklich im Glauben zu beten, Gottes Verheißung beim Wort zu nehmen, in dem Wissen, dass Gott uns wirklich ernst nimmt. Die Bibel fordert uns dazu heraus. Unerfüllte Wünsche müssen nicht an sich deprimierend sein. Hannah wollte, dass aus ihrem unerfüllten Wunsch Segen wird. Und das macht sie zur Beterin. Sie wusste, dass Gott ihren Schmerz in Freude verwandeln kann. Ich glaube, dass wir unerfüllte Wünsche in unserem Leben brauchen. Sie geben nämlich den Blick frei für das, was wirklich zählt. Wenn ein nahestehender Mensch in unserem Leben plötzlich ernsthaft krank wird und diese Krankheit trotz Gebeten länger anhält, dann werde ich neu dankbar sein dafür, wenn Gott mich und meine Familie mit Gesundheit gesegnet hat. Aber ich kann auch dadurch den Segen von Gemeinde und Familie erleben, die mich gerade in dieser Situation im Gebet tragen und mir zur Seite stehen. Und vielleicht sogar gerade die, zu denen ich noch nie eine wirkliche Beziehung gehabt habe. Und schon wird mir klar, Gesundheit ist nicht alles. Es geht um so viel mehr in meinem Leben und in meinem Glauben. Als Kind hat mich immer besonders die Geschichte von der Missionarin beeindruckt, die braune Augen hatte und die als Kind immer inbrünstig darum gebetet hat, dass Gott ihr doch blaue schenken möge. Denn blaue sind so schön und das würde ihr viel besser stehen. Herr, schenk mir doch bitte blaue Augen. Sie bekam natürlich keine blauen Augen. Aber Jahre später bekommt sie dann den Ruf in die Mission und ist so dankbar für ihre braunen Augen und ihr dunkles Haar, weil sie dadurch in Asien nicht gleich als Europäerin wahrgenommen wurde und sie dort einen ganz anderen Zugang zu den Menschen bekommt. Durch ihren unerfüllten Wunsch ist Segen entstanden. Das hat mich damals schon als Kind tief beeindruckt. Manche unerfüllten Wünsche erinnern uns daran, dass das Leben auf dieser Erde nicht alles ist. Dass der Sinn des Daseins nicht nur im Hier und Heute liegt, sondern gerade auch in der Vorbereitung auf das ewige Leben. So wie wir es vorhin von Bruder Hund auch wahrgenommen haben. Die Wünsche können uns auch helfen, uns auf diese ewige Gemeinschaft mit Gott zu freuen – weil wir wissen, dass nur dort letztlich alle unsere Wünsche erfüllt werden können. Menschen, denen alles gelingt, die sich alle Wünsche erfüllen können, die verlieren dafür oft den Blick. Vielleicht sind es die unerfüllten Wünsche, die dir den Blick öffnen sollen für das, was wirklich zählt. Unerfüllte Wünsche können der Meißel sein, mit dem Gott uns bearbeitet, sodass die Schönheit und Reinheit entsteht, die er jetzt schon in uns sieht. Und das, was Gott uns in allen Fällen verspricht, ist, dass unser Leben auch mit einem unerfüllten Wunsch wertvoll, sinnvoll und auch erfüllt sein wird. Egal, wie es um unsere unerfüllten Wünsche steht, wichtig ist, dass wir zu Betern werden, dass wir immer wieder die Beziehung zu Gott suchen. Hannah betet und sie bekommt von Eli Mut und Trost zugesprochen. Und dann wird sie tatsächlich schwanger. Samuel heißt ihr Sohn, das heißt, Gott erhört. Na also, beten klappt doch. Der himmlische Gebetsautomat hat wieder mal funktioniert. Das tut doch einfach immer wieder gut. Da können wir gleich wieder ein theologisches System draus basteln. Unter den und den Voraussetzungen erhört Gott Gebete, sonst vielleicht nicht. Aber nein, diesen Gefallen tut Gott uns nicht. Wenn wir uns weiter mit der Bibel befassen, stoßen wir auch auf nicht erhörte Gebete. Wenn wir ehrlich sind, werden unsere Wünsche nicht immer so erhört wie bei Hannah. Gott ist souverän. Er macht es so, wie er es für richtig hält. Aber vielleicht hat die eigentliche Gebetserhörung auch schon im Tempel stattgefunden. Hannah sagt beim Rausgehen zu Eli: Ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Vor Gott hat Hannah ihren Seelenmüll hingekippt, ihren Ärger, ihren Frust, ihre Beschämung durch Peninna ausgekippt vor dem Herrn. Die erste Gebetserhörung liegt darin, dass die dunklen Berge ihre Anziehungskraft auf unsere Augen verlieren und dafür der lebendige Gott ins Blickfeld rückt. Dass eine neue Freiheit sich in uns ausbreitet, weg von dem engen Blick auf den unerfüllten Wunsch. Wir lesen davon zwar nichts im Text, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Hannah in diesem Gebet auch wieder Kraft bekommen hat, Peninna anzunehmen, dass sie frei wurde von ihren Hassgefühlen und dass sie vor allem Kraft bekam, im Zweifelsfall auch so weiterzuleben wie bisher, nämlich mit einem unerfüllten Wunsch. Denn jetzt stand der Herr ihr wieder vor Augen, der vorher im Dunst der Verzweiflung und der verwirrten Gefühle verblasst war. Sie war getragen von der Gegenwart Gottes. Wenn unser Blick sich verengt auf ein Thema, wenn wir einen Tunnelblick bekommen und sagen, nur wenn das so oder so sein wird, wie ich es mir wünsche, nur dann kann ich glücklich sein, dann drehen wir uns um einen neuen Gott, nämlich unseren Wunsch. Dieser Gott kann aber nicht satt machen, sondern er macht verzweifelt. Er kann mit dem Segen, der in der Gegenwart Gottes liegt, niemals konkurrieren. Und dies gilt für alle unsere Lebenslagen, für die tiefsten und verzweifeltsten Löcher, die sich in uns auftun. Nichts anderes kann sie füllen als der Segen Gottes. Und Hannah zeigt uns genau das, indem sie etwas sehr Bezeichnendes tut. Wir lesen ab Vers 21. Im nächsten Jahr zog Elkana wieder mit der ganzen Familie nach Silo. Er wollte ein besonderes Opfer darbringen, das er dem Herrn versprochen hatte. Nur Hannah blieb zu Hause. Sie sagte zu ihrem Mann: Sobald ich den Jungen nicht mehr stillen muss und er etwas selbstständiger geworden ist, werde ich ihn mitnehmen zum Heiligtum des Herrn und ihn für immer dort lassen. Tu, was du für richtig hältst, erwiderte Elkana. Bleib ruhig zu Hause, bis der Junge etwas größer ist. Hoffen wir, dass der Herr dann auch einlöst, was er dir für unseren Sohn versprochen hat. So blieb Hanna zu Hause und stillte ihren Sohn, bis er entwöhnt war. Als Samuel einige Jahre alt war, nahm seine Mutter ihn mit sich nach Silo. Obwohl er noch sehr jung war, wollte sie ihn nun im Heiligtum Gottes lassen. Nachdem Elkana und Hanna einen der Stiere geopfert hatten, brachten sie den Jungen zu Eli. »Herr, erinnerst du dich noch an mich?«, fragte Hanna. »Ich bin die Frau, die vor einigen Jahren hier stand und gebetet hat. Um diesen Jungen habe ich damals gefleht, und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat. So will auch ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören.« Danach warf sie sich nieder und betete den Herrn an. Hanna entschied ganz klar, Samuel dem Dienst für Gott zur Verfügung zu stellen. Damit erfüllte sie ihr Gelübde. Und es schien ihr überhaupt nicht schwer zu fallen, denn sie hatte nicht um diesen Sohn gebeten, um ihn für sich zu behalten. Sie lässt ihn los. Und wir lesen nichts davon, dass Samuel rebellierte. Er hat dies als seinen vorgezeichneten Weg von Gott erkannt. Nun leben wir heute im neuen Bund und haben das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Wir brauchen nicht mehr wie damals einen Mittler zwischen Gott und uns. Wir haben eine Beziehung zu ihm und wir alle sollen in seinem Heiligtum in der Gemeinde ihm dienen. Haben Eltern heute noch so ein Erziehungsziel wie Hanna? Von Hanna können wir lernen, dass unser erstes Ziel für uns selbst und unsere Kinder immer der Dienst für Gott sein sollte. Was für eine Größe zeigt diese Frau. Sie lebt nach dem Grundsatz, was Gott mir anvertraut hat, das ist mir nur geliehen, das gehört mir gar nicht. Ihrer Liebe zu Gott entsprang eine solche Kraft, dass sie das, was sie so sehr erträumt hatte, Gott auch wieder zurückgeben konnte. Sie war nicht davon abhängig, nur mit erfüllten Wünschen leben zu können. Das, was Gott uns anvertraut, sind nicht nur Menschen, sondern auch unser Geld, unser Besitz, unsere Gaben. All das sollten wir Gott als gute Haushalter auch wieder zurückgeben. Es war sicherlich nicht normal, was Hanna hier tat. Und doch musste sie diesem Entschluss dann auch ihrem Mann mitteilen. Sie musste preisgeben, was kein normaler Mensch je verstehen kann. Und glücklicherweise war das auch für Elkana nicht ganz normal. Er sagt zu Hanna, tu, was du für richtig hältst, hoffen wir, dass der Herr dann auch einlöst, was er dir für unseren Sohn versprochen hat. Ein Mann, der wusste und verstand, was seine Frau in ihrer Gottesbeziehung bewegte. Ein Mann, der darum betete, dass seine Frau in ihren Entscheidungen geführt wird und der diese dann auch akzeptiert und mitträgt. Liebe Männer, fragt ihr eigentlich nach dem geistlichen Leben eurer Frauen? Wisst ihr, was Gott ihnen so sagt? Aber keine Angst, ich denke, das gilt umgekehrt genauso für uns Frauen. Es ist wichtig, was Gott auch dem Partner sagt und wie er auch durch ihn spricht. Hanna hat sich mitten in der Misere ihres Lebens dazu entschieden, die Flucht nach vorn zu ergreifen. Sie hat sich Gott anvertraut, statt menschliche Pläne zu schmieden. Sie hat all ihre Hoffnungen und ihr Vertrauen auf Gott gesetzt und hat Zuspruch erfahren. Sie hat mit ihrem Gelübde aber auch etwas investiert. Sie hat ihren Wunsch losgelassen und sie jubelt. Sie verschenkt Jahre mit ihrem Sohn und schreibt später ein langes Loblied Gott zur Ehre. Und der Gott Hannas ist auch unser Gott. Wir können so viel von Hanna lernen. Lassen wir uns von diesem Gott ebenso herausfordern wie sie, unseren Schmerz zu einem Gebet werden zu lassen. den Mut zu haben, uns Gott immer wieder anzuvertrauen, in dem Wissen, dass Gott es gut mit uns meint und dass er uns eine neue Perspektive für unser Leben schenken möchte. Und lassen wir uns von Gott auch die Kraft schenken, Wünsche wieder loslassen zu können, den Blick für das Wesentliche Geschenk zu bekommen und Gott das auch wieder zurückzugeben, was ihm gehört. Dann wird uns der Segen Gottes sicher sein. Amen.